Wir waren im Oktober einige Male in Ungarn und wir sind auch froh, dass wir das machen konnten, machen durften, um nach Barbaras Mutter zu schauen. Und wir sind auch erleichtert zu sehen, dass sie mobil sein kann, obwohl nach wie vor sie Schmerzen im Rücken hat und da noch vielleicht was abzuklären ist. Aber wir sind jedenfalls sehr viel gereist und auf solchen Reisen, ja, da kann man auch manches erleben. Es war für mich das erste Mal, Flixbus zu fahren. Und als wir dann von der Busreise zurückfuhren, da habe ich ja gesehen, da gibt es ja auch ein Filmangebot an Bord. Sonst kannte ich das immer nur von Flugzeugen, ne, dass man da Filme sieht. Aber das gibt es auch. Da bin ich mal durch die Filmbibliothek ein bisschen durchgegangen und da habe ich einen eher geschichtlichen Film gefunden. Der hieß Die dunkelste Stunde. Und dieser Film beschreibt die ersten Wochen im Amt des britischen Premierministers Winston Churchill. Nachdem klar geworden war, dass die Bemühungen der Alliierten um Frieden mit Adolf Hitler völlig vergebens gewesen waren, da hat ein britischer Führer die düstere Lage mit denkwürdigen Worten beschrieben. Er hat gesagt, die Lampen gehen in ganz Europa aus. Wir werden sie zu unseren Lebzeiten nicht mehr brennen sehen. Ein guter Ratgeber wurde gesucht. Wer führt uns in dieser dunklen Stunde? Und vor allem, wer führt uns aus dieser dunklen Stunde wieder heraus? Churchill wurde dann zum Mann dieser Stunde. Er war keine einfache Führungspersönlichkeit, aber er wusste zumeist, was zu tun war. Ein Dasein in der Dunkelheit, hier mal historisch betrachtet. Heute würden Menschen vielleicht darunter eher einen längeren Stromausfall verstehen, oder? Ein solcher hat sich am 21. März 2015 um 3 Uhr morgens in einem Berliner Bezirk ereignet. Was glaubt ihr, ist da passiert? Bestenfalls höchstens, dass mal der Wecker von jemandem nicht geklingelt hat, ne? Und vielleicht jemand zu spät auf Arbeit kam. Es kam aber noch viel dramatischer. Die Polizei musste sich mit Randalierern und mit Plünderern auseinandersetzen. Viele der Täter sind aufgrund des Dunkels der Nacht unerkannt davongekommen. Übrigens, der Strom ist da lediglich eine Stunde lang weg gewesen. In nur einer Stunde ist das passiert. Manche befürchten, dass es in Deutschland künftig auch zu großflächigen und längeren Stromausfällen kommen kann. Die Frage ist, bleiben die meisten dann ruhig und besonnen? Oder werden einige das Dunkel nutzen, um kriminelle Taten zu begehen? Kann es sein, dass Menschen, denen man das im normalen Leben gar nicht zutrauen würde, im Finstern ihre wahre Seite zeigen? Erst in solchen Notsituationen wird uns bewusst werden, wie viel in unserer modernen Zivilisation nur mit Elektrizität gut funktioniert. Wir werden aufatmen, wenn das Licht wieder angeht. Jesaja nun hat auch in eine dunkle Zeit hinein gepredigt. Dunkel, weil man das Licht Gottes verschmäht hatte. Dunkel, weil Menschen nicht mehr im Wort des Herrn geforscht haben. Sie sind stattdessen sogar dem Okkultismus verfallen und haben sich irgendwelchen toten Geistern zugewandt. Dunkel war es auch, weil der Schatten einer feindlichen Großmacht über dem Land lag. Die Assyrer fielen ein. Und hört mal die folgende Schriftstelle nochmal vom Ende des 8. Kapitels. Wenn ihr zuhört, fragt euch mal, ob man das Dunkel da nicht sogar fühlen kann. Sie schleichen gedrückt und hungrig im Finstern umher. Und wenn sie Hunger leiden, werden sie zornig und schmähen ihren König und ihren Gott. Wenden sie sich dann nach oben oder sehen sie auf die Erde, siehe, so ist da Not und Finsternis. Beängstigendes Dunkel und in die Nacht sieht man sich verstoßen. Was macht Finsternis mit Menschen? Klar, das Dunkel schürt Ängste. Aber seht ihr, dass auch das Miteinander der Menschen leidet? Aber der Prophet und ein Überrest von getreuen Menschen, sie sind selbst im Dunkeln treu geblieben. Sie wussten, Gott schickt Rettung und er lässt die Feinde nicht ewig so weitermachen. Und es ist ganz interessant, wie das aufgebaut ist. Die Hoffnung baut der Prophet um das Dunkel herum. Ja, viel in Kapitel 9 und 10 beschreibt die erbärmlichen Zustände in dem Land. Aber zu Beginn von Kapitel 9, wie wir das heute früh in der Schriftlesung gehört haben, und dann auch wieder in Kapitel 11, lesen wir von Hoffnung. Man könnte sagen, die Hoffnung bildet gewissermaßen den Rahmen um das Dunkel. Und das ist gut so. Stellt euch vor, es wäre andersherum. Ne? Erst dunkel, dann ein bisschen Hoffnung und dann wieder dunkel. Stattdessen ist es andersherum. Er schildert die Hoffnung, dann die Dunkelheit, aber dann wieder die Hoffnung. Weil Gottes Sieg längst ausgemacht ist, kann das Dunkel nie größer werden als das Licht. Ihr wisst auch, dass die Hoffnung in einem Kind verkörpert ist, welches Gottes Beistand im Namen trägt. Immanuel, Gott ist mit uns. Immer wieder taucht dieses verheißene Kind in den Kapiteln 7 bis 12 auf, weswegen man diesen Abschnitt in Jesaja auch das Buch von Immanuel genannt hat. Immanuel ist es auch, der das Ende der Finsternis einläutet. Und so hören wir das, wenn wir in das 9. Kapitel hineinlesen. Doch bleibt nicht im Dunkel das Land, das bedrängt ist. Wie er in der ersten Zeit das Land Sebulon und das Land Naphtali gering machte, so wird er in der Folgezeit zu Ehren bringen, den Weg am Meere, jenseits des Jordan, das Galiläa der Heiden. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, sieht ein großes Licht. Über den Bewohnern des Landes des Todesschatten geht eine Leuchte auf. Du machst des Jubels viel, du machst seine Freude groß. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie die Beute teilen. Gerade der Landstrich Galiläa im Norden, um den See von Genezareth, hatte unter dem Krieg mit den Assyrern und unter vielen anderen Kriegen besonders gelitten. Und nun sollten gerade sie die Ersten sein, die das Licht Gottes sehen. Davon hat uns dann auch Matthäus in seinem Bericht über Jesus geschrieben. Da heißt es, und er verließ Nazareth, kam und ließ sich zu Kapernaum nieder, das am Meere liegt, im Gebiet von Sebulun und Naphtali, auf das erfüllt würde, was durch Jesaja gesagt ist. Wir haben auch in der letzten Predigt von André von dem Bild eines Leuchtturms gehört, welcher Licht und Orientierung gibt. Jesus und das Wort, was er bringt, das ist dieser Leuchtturm. Aber warum ist Jesus nicht zuerst in die Hauptstadt nach Jerusalem gegangen? Kann es sein, dass seine Botschaft vor allem dort auf guten Boden fällt, wo man die Lektion aus der Finsternis wirklich gelernt hat, wo man begriffen hat, wie sehr Licht notwendig ist? Dort, wo Menschen glauben, na, wir haben das Licht ja schon, da ist Jesus erst viel später hingegangen. Und ihr wisst, dass viele ihn dort nicht annehmen wollten. Aber in Galiläa war das anders. Galiläa, das ist ein Begriff, den wir vielleicht schon zu oft gehört haben. Aber wisst ihr überhaupt, was der bedeutet? Galiläa. Das heißt einfach so viel wie Bezirk, Distrikt oder schlichtweg die Zone. Der letztere Begriff lässt bestimmt einige Ältere und Mittelältere aufhorchen. Ja? So nannte man ja früher die DDR, den von den Sowjets besetzten Ostteil von Deutschland. Und als Gemeinde hierher kam in den Osten, da waren viele Menschen besonders offen. Noch vor kurzem hat mir ein Bruder auf der Männerfreizeit gesagt, bei euch im Osten, da sind die Menschen bestimmt noch viel offener für das Evangelium als bei uns. Ich musste seinen Optimismus da etwas dämpfen, auch wenn es krass klingt. Wahrscheinlich braucht es mal wieder eine gehörige Portion Dunkelheit, sodass Menschen das Licht erneut zu schätzen wissen. Aber in jener Zone, in jenem Galiläa im Norden von Israel, da hat Jesus vor 2000 Jahren seine ersten Jünger gefunden. Einfache Leute, keine hochgebildeten Theologen, die auf alles schon eine Antwort haben. Hören wir nochmal den Bericht von Matthäus in Kapitel 4. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sprechen, tut Buße, beziehungsweise kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Als er aber am Galiläischen Meere wandelte, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Also Jesus, wenn man ihn mal mit einem Armeegeneral vergleicht, er mustert seine Leute oder er wählt seine Leute nach ganz anderen Regeln als es eine echte Armee heutzutage handhaben würde. Sein Ziel ist es ja gar nicht, die Welt militärisch auf den Kopf zu stellen. Er erobert die Welt mit Menschen, die zuerst ihr eigenes Herz umwenden, mögen sie noch so einfache und unbedarfte Menschen sein. Menschen, die vielleicht noch nie einen Preis gewonnen haben, Menschen, die noch nie auf einer Bühne standen, Menschen, die vielleicht noch nie eine Eins im Sport hatten. Jesus kann dich gebrauchen, wenn er dein Herz bekommen kann. Und die Folge dessen klingt wirklich wie ein militärischer Sieg, obwohl in allerletzter Instanz ein geistlicher Sieg gemeint ist. Da kann man sich freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie die Beute teilen. So hat es Jesaja angekündigt. Aber nun lasst uns mal kurz zurückdenken. Kennt ihr nicht aus früheren Schriften des Alten Testaments eine Geschichte, wo ein Sieg im Krieg mit ganz einfachen, unbedarften Leuten errungen wurde? Vielleicht fällt es den Kindern sogar eher ein als den Erwachsenen, weil diese Geschichte in den Kinderbibelstunden bestimmt nicht fehlen darf. Na klar, ne? Die Geschichte von Gideon im Richterbuch, Kapitel 7. Gideon mustert auch eine Armee, er stellt auch Leute zusammen, um gegen die Midianiter zu kämpfen. Und dann, was macht Gott? Er schickt einen Großteil der Leute wieder nach Hause. Es soll niemand denken, dass sie gesiegt haben, nur weil sie viele sind. Am Ende hat Gideon mit einer Mini-Truppe gegen Midian gekämpft. Mit Leuten, die nicht einmal richtig wissen, wie man Wasser trinkt, ohne dass es aussieht, wie das, was Hunde tun. Mit solchen Leuten hat Gideon gesiegt. Aber warum bin ich jetzt eigentlich mit euch zu Gideon gesprungen? Waren wir nicht bei Jesaja? Richtig, da waren wir. Aber hör mal, was Jesaja schreibt. Denn wie am Tag von Midian zerbrichst du das drückende Joch, das ihnen den Rücken gebeugt, den Stock, der sie angetrieben hat. Das sagt das sogar noch ein weiteres Mal, ein Kapitel später. Gott beweist mehr als einmal in der Geschichte, dass man auch als kleine Truppe mit ihm siegen kann. Im Krieg gegen Assyrien hat sich das gezeigt, nämlich als die mächtigen Assyrer später das kleine Jerusalem belagerten. Dazu, so Gott will, in einer späteren Predigt mehr. Und das zeigt sich auch, wenn Nachfolger von Jesus losziehen, um die Welt auf den Kopf zu stellen. Von Paulus her wissen wir, was Christen für Leute sind. Sie hätten nämlich gut in Gideons Armee gepasst. 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 26. Seht euch doch mal eure Berufung an, meine Geschwister. Da gibt es nicht viele, die menschlich gesehen weise oder mächtig oder einflussreich sind. Nein, Gott hat gerade das ausgewählt, was der Welt als dumm und schwach erscheint, um die Weisen und Mächtigen zu beschämen. Was in der Welt keine Bedeutung hat, was verachtet wird, das hat Gott erwählt. Und das, was nichts für sie zählt, um das zunichte zu machen, was für sie zählt. Niemand soll sich vor Gott rühmen können. Die Stärke für den Sieg gegen das Dunkel, sie liegt nicht in uns. Wir bekommen sie nicht durch Meditieren und auf der Suche nach unserem wahren Ich. Wir bekommen sie durch den, der das Licht bringt. Jesaja beschreibt ihn wie folgt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft kommt auf seine Schulter. Und man nennt ihn wunderbarer Rat, starker Gott, ewig Vater, Friede, Fürst. Der Mehrung der Herrschaft und des Friedens wird kein Ende sein auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es gründe und mit Recht und Gerechtigkeit befestige, von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird solches tun. Die Identität dieses Retters, dieses Kindes ist einzigartig. Er ist Mensch, ja, ein Kind, ein Sohn ist uns gegeben. Und gleichzeitig ist er göttlich, starker oder heldenhafter Gott, nennt ihn der Prophet. Er wird geboren zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte, aber gleichzeitig war er schon von aller Ewigkeit an da. Vater der Ewigkeit bedeutet nicht, dass er und der himmlische Vater die gleiche Person sind, aber es zeigt, dass er und der Vater sich das Merkmal ewig miteinander teilen. Kann man sich das vorstellen? Es sprengt unsere Vorstellung und das ist richtig so. Es ist eben ein besonderes Kind. Und er wird als wunderbarer Ratgeber beschrieben. So einen Ratgeber brauchen wir. Es ist gut, wenn Menschen den Beraterberuf für sich entdecken, aber jeder Berater soll wissen, dass er jemanden über sich hat, der allein ein unfehlbarer, wunderbarer Ratgeber ist. Ein irdischer Berater muss immer fragen, um zu erkennen, was mit dir los ist. Der wunderbare Ratgeber kennt deine Bedürfnisse, bevor du fragst. Er war schon da, bevor deine Probleme angefangen haben, und er wird da sein, lange nachdem die Probleme wieder vom Tisch sind. Ein irdischer Berater hofft, dass er oder sie dir helfen kann. Der wunderbare Ratgeber weiß, wie er dir helfen kann. Da, wo man diesen Unterschied nicht in Demut anerkennt, da erfolgt, fürchte ich, oft keine Hilfe. Ich habe von einer christlichen Gruppe gehört, wo eine Person sich als Seelsorger anbietet, gerade in Ehekrisen. Und jemand, den wir kennen, der in diese Gruppe regelmäßig geht, hat beobachtet, dass die Scheidungsrate dort nach oben gegangen ist, seitdem diese Hilfe angeboten wird. Natürlich stehen dem viele gute Berater anderswo gegenüber. Aber was sie gut macht, das ist eben dieses Wissen. Ich habe meine Grenzen als Berater. Gott allein ist grenzenlos und auf ihn muss jeder Ratsuchende hingewiesen werden. Irdische Beraterdienstleistungen, die haben auch zumeist ihren Preis. Die göttliche Dienstleistung ebenso. Nur hat der wunderbare Berater selber mit seinem Leben, mit Leid und Schmerz dafür bezahlt, dass er uns helfen kann. Diese Jesaja-Stelle zeigt uns, dass gute Beratung möglich ist, dass sie sogar in die Mitte christlicher Gemeinschaft gehört. Dort, wo sie nämlich am Anfang der Gemeinde Jesu war. Zu lange hat man in der Geschichte strikt getrennt zwischen säkularer Therapie und christlicher Lehre. Und es ermutigt mich persönlich, dass dies immer mehr Christen bewusst wird und sie daran was ändern wollen. Aber dies ist ein Feld, wo man scheitert, wenn man dies nur tun will, um selber mehr Ansehen zu bekommen. Ein guter Ratgeber in Gottes Reich ist jemand, an dem die Nachfolge selber Spuren hinterlassen hat. Und ich bin froh, dass es auch unter Geschwistern Menschen gibt, die so lange schon mit Jesus gehen, na, dass sie dir wirklich guten Rat geben können. Unser König, unser Friedefürst, er verspricht uns Frieden, aber dieser Frieden geht über die Dunkelheit des Kreuzes und das muss auch jeder Ratsuchende gesagt bekommen. Das Alte muss begraben werden und danach erst folgt neues Leben. Es ist eben kein Widerspruch, von Gottes Reich heute und hier auf der einen Seite zu reden und andererseits anzuerkennen, ja, es ist an vielen Stellen der Welt noch dunkel. Wenn wir die Jesaja-Stelle von eben genau lesen, dann sehen wir, dass Gott seinen Sohn nicht vor 2000 Jahren in die Welt schickt und dann das Projekt Reich Gottes irgendwie auf die ferne Zukunft verschiebt. Er hat von dem Königreich gesagt, dass er es gründe und mit Recht und Gerechtigkeit befestige von nun an bis in Ewigkeit. Also mit dem Kommen des verheißenen Sohnes, des mächtigen Gottes, des wunderbaren Ratgebers, hat Gott ihm auch die Herrschaft übertragen. Stellen wir uns mal vor, Gott hätte seinen Sohn auf den Thron gesetzt und alles Dunkel sofort beseitigt. Welche Chance hätten dann all die Menschen, die noch in Finsternis und Todesschatten sitzen? Gott herrscht inmitten seiner Feinde, lehrt uns Psalm 110. Das Licht seines Sohnes leuchtet schon, aber nur wer es annimmt, bei dem wird es vollends hell. Und letztendlich muss die Dunkelheit Gott sogar dienen. Denn bei dem einen oder anderen weckt das Dunkel die Sehnsucht nach Licht und nach Neuanfang. Von Winston Churchill übrigens, dem britischen Premierminister aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, wissen wir ziemlich sicher, dass er Gott nicht als allerletzte Instanz anerkannt hat. Leider. Von ihm stammt folgender Ausspruch, Zitat, ich bin bereit, meinem Schöpfer gegenüberzutreten. Ob mein Schöpfer ebenso bereit ist, diese Begegnung über sich ergehen zu lassen, ist eine andere Sache. Zitat Ende. Das war Churchill. Als ich den Film über ihn im Bus zu Ende geschaut hatte, war es kurz nach Mitternacht. Bin dann auch irgendwann mal eingeschlafen, aber ihr wisst, auf so einer Busfahrt, da kann man nicht wirklich tief schlafen. Als ich wieder aufwachte, konnte man bereits die Dämmerung des neuen Tages am Horizont sehen. Und in dem Moment fiel mir ein, dass das auch irgendwie ein Gleichnis für unsere gegenwärtige Zeit ist. Das wahre Licht scheint da schon und bald wird auch das letzte Dunkel der Nacht ganz verflogen sein. Hören wir auf den Rat eines Mannes, der bei dem wunderbaren Ratgeber in die Schule gegangen ist, nämlich Paulus. Ich lese Römer 13, Vers 11 und folgend zum Schluss. Achtet also auf die Gelegenheiten, die Gott euch gibt. Es ist höchste Zeit, aus dem Schlaf aufzuwachen, denn jetzt ist unsere Rettung noch näher als am Beginn unseres Glaubens. Die Nacht geht zu Ende, bald ist es Tag. Darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut, und die Waffen des Lichts ergreifen. Paulus fährt dann noch fort. Sein guter Rat ist hier nicht zu Ende. Und wer wissen will, was das beinhaltet, der kann einfach noch das 13. Kapitel von Römer für sich zu Ende lesen. Wir haben einen wunderbaren Ratgeber. Preist Gott dafür. Und noch ist es Zeit, aus der Dunkelheit ins Licht zu treten. Denn eines Tages wird nur noch das da sein können, was im Licht ist. Amen.